Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Wir starten heute in die 55. Podcast-Folge und sprechen mit einem israelischen Entrepreneur, Gründer und Investor. Also quasi die Dreifaltigkeit in der Startup-Welt. Heute bei uns zu Gast ist Gilly Segler und er wird uns die aktuellen Tech-Trends verraten und wie schnell Israel im Bereich Innovation und Cybersecurity aufgeholt und sich verändert hat.
Und auf diesen Gebieten kennt sich Gilly auch bestens aus. Als Investor bei Direct Round VC berät er israelische Cyber-Startups und leitet auch Cyberprojekte mit europäischen Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Erkennung und Minderung von Bedrohungen bzw. Angriffssimulationen. Für diese Projekte arbeitet er direkt mit den Führungskräften zusammen, um die Cyberbereitschaft von Unternehmen zu verbessern. Außerdem hat Gilly einen Red Team Workshop mitentwickelt, um Führungskräften eines Unternehmens Methoden und Beispiele der Angreiferperspektive bzw. von Hackern zu vermitteln.
Und Gilly ist der Gründer der israelischen Cyber Tel Aviv Community, die sich der geschäftlichen Seite des Cyberspace widmet und bereits über 700 Mitglieder zählt. Also wir sind sehr gespannt auf seine Einblicke und sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Gilly. Hallo Gilly, schön, dass du heute Zeit hast, bei uns im Podcast zu sein.
Hallo Lisa, danke for having me.
Ja, gerne, gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema für dich vorbereitet, aber bevor wir losstarten, darf ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
Gerne. Also ich bin eigentlich ein Kitesurfer, der in Tel Aviv basiert ist. Und meine Nebenjobs sind Investments und Themen wie Cybersecurity und Innovation entwickeln.
Mensch, da hast du mich jetzt neidig gemacht mit dem Kitesurfing. Bei uns in Österreich wird es ja schon ein bisschen kälter. Da schauen wir natürlich alle ganz neidisch Richtung Israel, dass man da immer noch sehr aktiv sein kann draußen. Lisa, dann starten wir vielleicht gleich in das Thema rein, oder? Was geht's denn heute?
Absolut. Heute geht's, Cybersecurity ist schon das große Stichwort. Wir schauen uns heute an, in welchen Branchen Israel denn gerade so Vorreiter ist und warum die ganzen Augen nach Israel gerichtet sind, wenn es um Branchen wie Cybersecurity geht. Und man sagt ja auch gerne zu Israel, dass es der Tech-Hub Silicon Valley ist. Das wäre schon meine erste Frage, Gilly. Silicon Valley, was soll das bedeuten? Was kannst du uns dazu erzählen?
Also erstmal lustigerweise, ich habe den Domain siliconvalley.com. Ist auf mich haben wir vor 20 Jahren registriert, kein Scherz. Das war ein Begriff, der in die 90er von unseren damals ich glaube, unser oder UN-Vertreter oder der Chef von die ökonomische Delegation von Israel in USA, er hat diesen Begriff erfunden. Und das ist eigentlich ein Anti-Begriff gegenüber Silicon Valley. Also Wadi von Arabisch ist so ein wie so ein Valley oder so wie ein Flusstal, ein sehr engen. Also Canyon eigentlich auf Arabisch und das war dann gegenüber Silicon Valley haben wir Silicon Valley und das ist so von wo es herkommt. Und der Grund dafür war, weil wie wir die Ökosystem schon von damals, also nach Silicon Valley war eigentlich Israel das zweite Innovation Hotspot im Kontext von Startups nach USA. Damals, okay? Vor 20 Jahren, grob genommen.
20 Jahre her, also damals am Vorreiter in Innovation und am Tech. Was hat sich seitdem getan? Und kannst du uns da vielleicht noch ein paar Facts and Figures geben? Und ist das Silicon Valley jetzt gleich wie das Silicon Valley? Oder gibt es schon ein paar Unterschiede?
Wow, es ist total anders natürlich. Wir sind doch ein anderes Land mit anderen Kulturen. sagen wir so 20 plus Jahre danach, ist Israel nicht nur ein Ökosystem, sondern wir haben mehrere, die auf Stadt basiert sind, wie Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Nazareth und so weiter. Wir haben grob 7000 plus Startups zu jeder Zeit. Die Wechselrate, nochmal meine persönliche Schätzung, sind zwischen 700 und 900 Startups, die sterben und gebohrt werden pro Jahr. Das ist so der Tempo. Und ein sehr spezieller Feature von uns gegenüber dem Valley ist, bei uns ist alles lokal. Also weil man in Israel nicht einwandern kann, es sei du bist Jude, ist das alles Local Power sozusagen. Wo der Valley eigentlich, es gibt schon sehr wenige Amerikaner oder und das, es gibt viele Leute, die von der ganzen Welt reinkommen, in der USA studiert haben oder, und dann weiter sich entwickelt haben. Das ist so im High Level. Wir sind auch nicht mehr Nummer 2 weltweit, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind nach laut letzten Startup Genome Report Nummer 6 oder 7 weltweit. Das ist so. Und es gibt natürlich jetzt hunderte von Hubs, Innovation Hubs in der ganzen Welt. Aber wir sind noch sehr stark oben, würde ich sagen. Und in ein paar Themen wie Cybersecurity würde ich sagen, wir sind eigentlich immer noch Nummer 2. USA ist Nummer 1 und wir sind Nummer 2 in Startups. Business Volume und Reach, globalen Reach. Und natürlich auch Qualität, das kommt sowieso.
Super stark, starke Insights. Wir haben natürlich schon gehört, auch dieser Drive, der in Israel ist, diese enge Verbindung, dass man relativ früh Verantwortung übernehmen darf, kann, muss, auch im Militärbereich. Was würdest du jetzt noch sagen, abgesehen von diesen Sachen? Du hast gesagt, sehr schnelllebig. Wie hast du das erlebt? War das vor 20 Jahren genauso schnelllebig wie heute? Nimmt das an Fahrt auf mit den 7000 kommen, 7000 gehen? Was ist das ein Eindruck von der Dynamik am Markt zurzeit?
Die Dynamik, ich würde sagen, nochmal im Makro-Level ist eins, dass alles sich massiv beschleunigt hat. Also, ich rede Rap-Speed, Warp-Speed im Moment. Also du blinkst und Sachen passieren. Das ist das eine. Also das ist in alle Bereiche von wie schnell bekomme ich Funding, wie schnell ist mein Produkt auf dem Markt und manchmal auch wie schnell ich zum Exit komme. Obwohl hier sehen wir eine Tendenz von schnelle Quick Wins, ist die Tendenz jetzt mehr langfristig und wie bauen wir Firmen, die für die Zukunft und nicht 2 bis 7 Jahre Exit-Zyklus, sondern etwas, das wir zu einem IPO bringen und das wir danach weiter aufbauen. Also ich würde sagen, wenn wir vor ungefähr 2 Jahre um die 10 Unicorns hatten in Israel, haben wir jetzt um die 60. Also nur das hier.
Unglaublich.
Ja, also das ist wirklich ein Push vorwärts. Und dafür gibt es viele Gründe. Wir können das vertiefen, wenn ihr wollt.
Ja, sehr gerne. Also würde mich schon interessieren, gerne. Woher diese Dynamik, woher dieses, wir haben ja jetzt auch in Österreich zum ersten Mal, also wir hatten schon ein Unicorn, über das wusste aber keiner wirklich Bescheid. Mittlerweile haben wir 3. Aber wenn man sich das jetzt von 63 vergleicht, wir haben auch 8,7 Millionen Einwohner in Österreich, gibt es natürlich Gründe, warum sehr viele Regierungen, öffentliche Institutionen Israel als Startup Nation, auch wenn das damals selbst gecoint war von der israelischen Seite, aber da ist schon sehr viel dran. Also was sind jetzt so die Gründe, die dafür sprechen, dass Silicon Valley das ist, was es heute ist?
Also sagen wir so, die Richtung von in was wir jetzt nennen Scale-Up Nation gegenüber Silicon Valley oder Startup Nation ist, dass viele Unternehmer mehr Erfahrung haben, ein Startup zu managen auf die Dauer. Wie wir gestartet haben, waren wir super in Technologie, aber sehr schlecht in alles, was Marketing, Produkt und Management zu tun. Also es war nicht genug Erfahrung, weil du brauchst einen sehr anderen Typecast von Leute für ein junges Startup und für ein, ich würde sagen, da können wir eine Diskussion haben, ob ein 8-jähriges Unternehmen noch ein Startup ist oder nicht. Aber ihr versteht schon, dass für Scalen und nach einem gewissen Wachstumpunkt braucht man ein anderes Management. Nicht unbedingt 100% Wechsel, aber die Typecasts, wenn sie nicht passen, müssen gewechselt werden. Und jetzt sehen wir, dass Leute, die Second, Third und Fourth Time Entrepreneur sind, haben schon die Kompetenz, die Reise weiter zu machen. Okay, das ist das eine, das Know-how ist da. Und die Startups verstehen auch oder von der Vision her, dass anstatt, dass sie irgendwo für, ich würde sagen, 100 bis 500 Millionen, wo die Haupt-Exits im Moment passieren und vor so 4-5 Jahren war der Median um die 35 Millionen Dollar, okay, per Exit. Jetzt verstehen Sie, dass es ist wert, weiterzuziehen sozusagen. Und die Kapitalmärkte unterstützen das auch, weil es ist auch leichter, die Hürde für ein IPO ist tiefer gegangen. Die israelische Börse zum Beispiel ist auch plötzlich freundlich geworden. Und ich habe auch Optionen wie Australien und andere Märkte, nicht nur Nasdaq oder die israelische Börse, wo ich relativ leichter in ein IPO gehen kann. Und das verstehen die Unternehmen, weil es natürlich langfristiger ist, plus die Möglichkeit, leichter ein IPO zu machen. Das ist so als Beispiel. Zurück zum Thema Cyber mit den Bewertungen. Cyber explodiert, literally, mit Bewertungen, weil der Bedarf massiv ist. Wir sehen, dass Covid die Kriminalaktivität, was der Hauptbusiness von Cybersecurity ist eigentlich, das sind oder Opportunisten. Ich rede jetzt nicht State Level, okay? Das tun wir beiseite. Aber sonst, wo passiert der meiste Schaden? Oder bei opportunistisch, also ich bin ein Student, mir ist langweilig, ich habe irgendein Malware gefunden, ich schicke ihn rum und schaue, was passiert, weil es mir so Spaß macht, okay? Oder ich bin ein Profi-kriminelle Person oder ich will ein kriminelle Person werden, aber zum Beispiel, ich habe Covid, ich kann nicht rumgehen, okay? Also die kriminelle Welt hat auch zum Beispiel von Covid gelitten und man braucht jetzt alternative Revenue Sources. Ich mach mehr im Cyberbereich. Ist auch viel leichter. Ich muss nicht Leute auf die Straße schicken. Ich muss keine Risiken nehmen mit, was weiß ich, mit Zoll und Fliegen und was weiß ich. So, wir sehen einen massiven Steig. Ihr könnt mal in Deutsch korrigieren ab und zu. Sorry, das ist meine Muttersprache.
Nein, um Gottes Willen.
Kein Problem.
Ist super cool. Du, nur, dass ich dich da unterbreche. Also es ist super, super spannend, nicht? Man hat ja das vor ein paar Monaten jetzt wieder erlebt in Amerika, wo ganze Pipelines, also die Ölpipelines an der Ostküste außer Kraft gesetzt wurden durch solche Hackerangriffe. Also da wurde dann auch zum ersten Mal, man hört sie immer so von kleinen Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, die attackiert werden, wo die gesamten Datenpakete verschlüsselt werden und man halt dann, und das ist dann immer das, wo dann auf Bitcoin hingehaut wird, wo da wird dann gegen Bitcoin getauscht, dass man wieder die Daten frei bekommt. Nicht? Was mich jetzt interessiert ist, wie lang ist Cybersecurity in Israel schon ein Topic und wie bist du da eigentlich reingerutscht?
Okay.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen und die dich nicht recherchiert haben wie wir, wie bist du dann zu diesem Thema gekommen?
Und darf ich da auch noch ganz kurz anhängen, Gili, dass du vielleicht auch ein bisschen noch den Hintergrund erklärst, warum denn auch Israel jetzt in Cybersecurity so stark ist, weil es hängt ja, glaube ich, auch sehr stark damit zusammen, dass euer Military Service ja um einiges länger ist als in anderen Staaten. Also vielleicht diese Perspektive, dass wir die auch noch reinbringen können.
Gerne. Dann ich bin zu diesem Thema gekommen von zwei Schienen. A, als Investor, also ich habe mich in ein paar Startups in diesem Bereich beteiligt. und fachlich durch unsere Innovation, Dienstleistung. Also unsere Kunden sind westeuropäische Firmen, so mittel bis sehr groß. Und wir helfen denen eigentlich mit Innovation, Themen und sich weiterzuentwickeln. Und wir haben so vor 6 Jahren verstanden, dass so mehr diese Unternehmen innovativ, ich rede nicht nur, du musst erstmal dich digitisieren und dann Innovation gehen. Jetzt, aber sobald du mit der Digitisierung fertig bist, hast du plötzlich ein Riesenloch in deinen Rücken, okay? Weil du hast die Systeme, Prozesse umgeschaltet, aber damals hat man vielleicht über IT-Security gedacht, aber auch das nicht vollständig. Und dann noch diesen Layer von Cybersecurity drauf. Und dann haben wir gesagt, hallo, stopp. Wenn wir unsere Kunden wirklich helfen wollen, müssen wir schauen, dass kein Schaden entsteht durch diese Innovation und wirklich Vorwärtsentwicklung. Und dann haben wir uns ein paar Partnerfirmen gesucht und wir sind dadurch gekommen, einfach von top-down, wo wir mit Management saßen und sagen, Herrschaften, das ist jetzt nicht ein technisches Thema, sondern das ist ein Business-Risiko, weil, wie Fabian gesagt hat, Datenverschlüsselung, ergo Business-Stopp, was kostet mich, wenn ich nicht produzieren kann? 1, 2, 3 Tage. Oder wenn ich eine Medienfirma bin, was kostet mich mein Ruf, wenn jetzt jemand ein paar Nachrichten in meine Zeitung platziert hat, die nicht stimmen, damit man mit Aktienkurse spielt, als Beispiel. Und so weiter und so weiter. Also mein Punkt ist, es ist ein Business-Risiko, es ist kein technisches Thema und von diesem Punkt sind wir dran gekommen.
Super spannend. Kannst du aus deiner Arbeit vielleicht noch einen kurzen Deep Dive geben? Weil das mit den Medien, das war mir jetzt was Neues, nicht? Ich kenne halt so die klassischen Fälle von Pipeline, die halt sehr stark in den Medien waren oder auch ein Freund von mir hat es getroffen vor ein paar Monaten, ein Unternehmerfreund, wo man halt auf eine falsche E-Mail geklickt hat und dann alles down war für 3 Tage und das war ein produzierendes Unternehmen, das immer alles just in time produziert, weil sie die Lagerkosten so gering halten wollen und nicht so viel vorproduzieren können. Das ist natürlich ein riesen Druck, der dann entsteht. Was sind denn gerade so die Themen, gerade im Bereich Cybersecurity, wo ihr seht, da gibt es neue Tendenzen, da muss man aufpassen. Wäre sicherlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach zu hören. Hoppla, an das habe ich noch gar nicht gedacht.
Lass mich das flippen, Fabian. Leute denken bitte immer raffiniert, okay? Was ist so, wie du jetzt für dich war neu, Aktienkurs, aber wenn Leute die Türe nicht schließen, wenn sie von Haus rausgehen, nutzt dir nichts den Szenario, dass ich mit einem Drohne über dein Schornstein etwas in dein Haus platzieren kann. Das ist, wir sagen immer, der Witz in Cyber ist, weißt du, wenn 2 Leute von einem Löwe, du und dein bester Freund von einem Löwe weglaufen, du musst nicht schneller als dein Löwe sein, du musst nur schneller als dein Freund sein. Sorry, ja, zynisch. Aber das Gleiche mit Cyber. Viele dieser Sachen sind opportunistisch und viele dieser Sachen können behebt werden auf die IT-Security-Ebene. Ich würde grob geschätzt 60-70% die Probleme ist Patch-Management, ist Two-Factor-Authentication, ist irgendein guten Anti-Malware und Antivirus-Lösung zu haben. Das sind alles Sachen, die nichts kosten. Und über 90% machen das die Leute nicht. Und wenn sie die Basic IT-Themen machen, dann sind sie schon relativ gut bedient. Und das Rest ist dann je nach dein Risikoprofil. Manchmal ist das voll genügend und du brauchst gar nichts mehr. Okay, aber wir können immer raffinierte Szenarien reden, weißt du.
Ja, klar.
Das ist kein Thema. Jetzt zu der Frage von sorry, du wolltest was fragen.
Nein, bitte. Gehen wir zu dem Punkt von der Lisa, ja.
Ja, Lisa wollte, wie ist Israel eigentlich in diesem Zustand? Jetzt, wir müssen schauen, Israel als, ich würde sagen, globaler Spieler Wir sind unter ständiger Bedrohung, die unsere Feinde und rundherum, ja, rundherum, stimmt das?
Mhm. Rundherum,
danke.
Ja.
Rundherum, danke. Jetzt, Kriegszone ist nicht nur mit Waffen und Territory und Land, sondern sie ist schon längst im digitalen Bereich reingekommen. Also man kann heutzutage viel mehr Schaden digital machen, als wenn ich Ex-Waffen oder Ex-Raketen schicke und so weiter. Und um uns zu verteidigen als Land, haben wir uns auch in die, würde ich sagen, digitale Ebene entwickelt. Und das ist so, ich würde sagen, der Nukleus für die Erfahrung für die Leute. Also dieser Nutz produziert sehr viele erfahrene Leute mit Angreifererfahrung. Okay? Also das ist ein super wichtiger Punkt. Wie ist dein Ansicht? Also ich bin jetzt ein Unternehmer und ich bin jetzt ein CISO in einer Firma. Von welcher Disziplin komme ich? War ich ein Defender auf der Offensive oder war ich auf der Defensive? Mit meinen Lebenslauferfahrungen. Weil der Denken ist total anders. Als Verteidiger zu denken, denkst du normalerweise innerhalb die Regeln. Wenn ich ein Angreifer bin oder das gemacht habe, legal, ja, ich bin ein in der Militär bin ich ein Hacker oder bei der Geheimpolizei ein Hacker und so weiter, habe ich einen total anderen Ansichtspunkt. Mhm. Und um andere, wie stoppe ich andere kriminelle Aktivitäten, wenn ich wie ein Kriminell denken kann? Also ich muss so denken können. Das heißt, wir haben viele Leute, die wie Angreifer denken, und die haben auch Hands-on-Erfahrungen. Und diese Leute, wenn sie später in Zivil gehen, also egal, ob sie für Staat oder Militär gearbeitet haben, öffnen dann Startups. Wenn ich das, also ich glaube vor 6-7 Jahre grob, also plus minus ein Jahr, hat unser Primär gesagt, zusammen mit Itzik Ben Israel und Matania, das war sein Berater, ich will jetzt Fokusthema Cybersecurity als Industrie platzieren. Parallel zu dieser Entscheidung gab es schon, ich würde sagen, 50, 100 Startups in diesem Bereich, weil wir hatten immer IT-Security-Erfahrung und auch Homeland-Security. Und das war die nächste Ebene in dieser Entwicklung, die Cyber Security. Mhm. Und dadurch, es gab Fördergelder, es gab auch nationale Unterstützung und Konferenzen und dadurch hat es massiv gewachsen. Jetzt sind wir grob bei um die 600 Startups, give or take, im Bereich Cyber Security. Und die Professionalität war sowieso schon da vorher. Dann als, ich würde sagen, historisch, weil Cybersecurity die nächste Stufe nach IT-Security ist. Israel war schon im Bereich IT-Security und ein Beispiel dafür ist Firewall, eine israelische Erfindung von grob geschätzt 20, 25 Jahre her. Und also wir waren schon in den Security-Bereich und Cyber ist dann die nächste Entwicklung sozusagen.
Mm. Sehr, sehr spannend und wirklich auch schon, glaube ich, hier First Mover in vielerlei Hinsicht. Vielleicht, um das Thema Cybersecurity abzuschließen, wie hat sich denn oder wo siehst du denn den Trend bei Cybersecurity? Wohin glaubst du, entwickelt sich diese Branche und dann auch welche anderen Branchen boomen in Israel neben Cybersecurity?
Mit Anhang zu Cybersecurity oder unabhängig?
Unabhängig, oder wie du meinst. Welche andere Branchen profitieren eventuell auch von Cybersecurity, wäre genauso spannend.
Okay, dann Cybersecurity selbst drin, also die letzte Trend sind Themen, alles rund um Cloud, Identifizierung ohne Passwörter und wie kann man wie kann man das vorwärts bringen und dann auch Vertiefung in Bereiche von OT, IoT und Medical Cyber, also Nebensektoren sozusagen zu die Haupttrend. Und wir sehen auch eine Richtung für Automatisierung. Und das bringt uns zum Schnitt mit anderen Industrien wie Machine Learning, Big Data Processing, weil wir haben, nicht nur wir, die ganze Welt leidet, dass es nicht genug Leute gibt. Okay, du brauchst Cyber, du hast eine Lösung, aber du brauchst immer noch Leute in dein Unternehmen. Diese Leute gibt's nicht, weltweit. Es fehlen hunderte von tausenden Leute, die als Cyberverteidiger Expertisen haben. Das heißt, dass die Systeme sich automatisieren oder die Automatisierungskomponente wird größer und größer. Und dafür brauchen wir die Nebenbranchen, Machine Learning, KI, Big Data Processing, Predictive Analytics. Das ist so als Beispiel daneben. Compliance hat auch mit diesen Sachen zu tun, wie wir mit verschiedenen Prozessen umgehen, damit wir adhieren an verschiedene Compliance. Und hier sehen wir auch so eine Schnittstelle mit Vendor oder Third-Party Management. Wenn ich jetzt 100 Lieferanten habe, meine Systeme sind gut, aber ich bin immer offen, wenn man ein Lieferant von mir angreift, dann muss ich das auch managen und zumindest schauen, dass ich von dort keine Überraschungen bekomme. Das ist so grob Cyber und so ein paar überschneidende Themen. Sonst andere Themen in Israel. Drone, passiert viel los in verschiedene Bereiche. Dann haben wir noch alles rundherum Health, also zwischen E-Health, Medical bis auf Bio. Okay, ich weiß, das sind ein paar Bereiche, die sind ab und zu verknüpft. Aber da sehen wir Sachen, die passieren. Es passiert viel im Bereich Fintech und Insurtech. Und Foodtech ist ein kommenden, ein Rising Star. Zum Beispiel, wir haben 7 Startups in Israel, die Fleisch herstellen, das eigentlich im Labor wächst. Das hat nie eine Kuh oder ein Huhn getroffen. Okay, also wirklich Biomeat, if you will. Agtech kommt, also Agriculture und Technologie, diese Verknüpfung. Was haben wir noch? Und Themen wie Construction Tech, Prop Tech kommen auch und bauen sich auch langsam auf. Das ist so die Highlights. Es gibt immer mehr, also sowieso Software as a Service, Enterprise, ja. Das bekommt auch Momente.
Super, super spannend. Also ich glaube, das immer wieder bei der Geschichte, ich glaube, in Israel ist die Zukunft schon jetzt. Ja, ich glaube, das sind sehr viele Themen, wo sich österreichische Startups einfach schon ein bisschen die Richtung anschauen können. Ich war ja auch in Südchina, wo es auch einige Bereiche gibt, wo wir immer wieder österreichische Startups hingebracht haben zu Innovationsreisen, einfach um was zu lernen, einfach um zu sehen, wie die Zukunft aussieht. Alle die Themen, die du gerade erwähnt hast, das sind ja tatsächlich Themen, wo sich schon langsam was am österreichischen Markt auch tut. Gibt es auch ein paar sehr, sehr gute Startups, die schon in diesen Bereichen tätig sind. Aber das war, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Übersicht für unsere Startups. Oder, Lisa, was sich gerade so am Innovationsmarkt Israel tut?
Absolut. Ja? Absolut, absolut.
Gut, na dann würde ich sagen, Lisa, wir sind eigentlich schon fast am Ende.
Ja, also, fast. Wir sind quasi schon am Ende, bevor du aber unsere obligatorische Abschlussfrage bekommst, Gilly, die jeder Podcast-Gast bei uns beantworten muss. Jetzt als Kitesurfer vielleicht eventuell auch noch. Was war denn das Spannendste, was du in Israel bis jetzt erlebt hast?
Spannendste, was bei Kitesurfen?
Generell, nein, muss nicht das Kitesurfer sein, aber wenn du sagst, du hast beim Kitesurfen in ein Startup kennengelernt, in das du nachher investiert hast, dann ja, dann war das vielleicht das Spannendste.
Okay, also sagen wir so mit Eingang auf Startups, ich habe ein super Team vor 3 Monaten getroffen und was sie machen, sind ein Segway für Stand-Up-Paddle. Das heißt eigentlich ein Stand-Up-Paddle, ein auch Foil-basiert natürlich, wo jeder draufsteht und fahren kann. Er muss keine Kenntnisse haben, weil Foiling ist sehr schwierig zu balancieren. Und das ist eigentlich ein E-Foil, der selbst balanciert ist. Also die haben als Probe die Mutter von Andy Founders, die ist um die 70. Hier bitte steh. Das ist so, hier geht's Tier drücken schneller, langsamer. And that's it. Und sie hat's geschafft. Und das war ein Wow. Und das sind wirklich Leute, die ich von der Kite-Szene kenne. Und das ist eine fantastische zukünftige Erfindung für dich. Also in 2 Wochen kann man das testen.
Ja, super.
Na dann, beim nächsten Ausflug nach Israel, wenn wir kommen, werden wir das auch gleich testen, Fabian.
Musst du.
Hundertprozentig. Also wir reden jetzt so viel vom Kitesurfen oder zumindest lehnen wir uns an Themen, die über Kitesurfen entstanden sind. Und mein Neid wächst von Minute zu Minute, sagen wir mal so.
Nicht neidisch,
super.
Mitmachen.
Na dann, genau, absolut, du hast vollkommen recht. Und ich habe gelesen, dass auch ab 1. November wieder österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ohne Sondergenehmigung nach Israel einreisen dürfen. Also auch hier an alle unsere Startups, schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, nach Israel zu gehen. Gut, dann bleibt uns, Lisa, eigentlich nur mehr unsere letzte obligatorische Frage, nicht?
So ist es, genau. Für alle Startups da draußen, die in Israel reinschauen möchten oder sich Inspiration, Ideen und auch Erfahrung sammeln wollen. Welchen persönlichen Erfolgstipp hast du denn, Gili, für Unternehmen, die international erfolgreich sein wollen?
Ich würde sagen, von Tag 1 international denken. Das heißt, nicht erstmal in Österreich gut werden und dann skalieren. Weil Österreich wie Israel, das sind kleine Länder, obwohl Deutsch mehr als nur Österreich bedient. Also wenn wir den Dachregion nehmen, sind wir bei um die 90 Millionen Leute. Aber immerhin, das ist noch ein begrenzter Markt. Also, oder man denkt, Deutsch-Dachregion von Tag 1, okay, damit man über diese 8 Millionen Leute ist, oder mit einer anderen Sprache anfangen, aber es muss international sein und man muss wirklich von Tag 1 sich fragen, wer braucht, was ich mache. Also wenn es eine Lösung ist, wo es kein Problem gibt, ist es nichts wert. Man muss die Frage, was ist der größte Markt für meine Lösung? Und dort anfangen. Wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht mit Englisch anfangen, dann schauen, wo die Early Adopters sind und dann dort sich vertiefen. That's Tipp. International from day one.
Super cooler Tipp. Danke. Absolut richtig, absolut wichtig. Gili, danke für deine Zeit. Danke für deine Insights. War wieder ein super spannender Podcast. Ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Und ja, wir hören uns bald hoffentlich oder sehen uns beim Kitesurfen in Israel.
Gerne.
Alles Gute, Gili. Danke dir.
Danke, Lisa. Danke, Fabian.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.